Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Das sind die Themen. Ein 17-jähriger Amokschütze tötet in einer Schule bei Stuttgart mindestens 15 Menschen. Das 700-Millionen-Konjunkturpaket stößt auch im Ständerat auf Wohlwollen. Erklärungen zu diesem jüngsten, wohl aber nicht letzten, Maßnahmenpaket. Dann, UNO-Experten suchen ein besseres und gerechteres Finanzsystem. Nobelpreisträger Joseph Stiglitz leitet diese Arbeitsgruppe, seine Erklärungen später in der Sendung. Und die Vision des Ibrahim Abash, der diskrete Denker, steht ein für die nationale Identität der Palästinenser. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten des Tages.
In Deutschland, in der Nähe von Stuttgart, hat ein junger Mann bei einem Amoklauf mindestens 15 Menschen erschossen. Der 17-Jährige betrat seine ehemalige Schule in Winnenden, schoss um sich und brachte dabei 9 Schüler und 3 Lehrerinnen um. Auf seiner Flucht tötete er 3 Passanten, bevor er sich schließlich bei einer Schießerei mit der Polizei das Leben nahm. Dies bestätigte der Staatsanwalt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Jugendliche die Waffe zu Hause entwendet. Der Vater sei Mitglied eines Schützenvereins und besitze legal 16 Schusswaffen. Knapp 12 Stunden zuvor hat es auch in den USA einen Amoklauf gegeben. In einer Kleinstadt im Bundesstaat Alabama tötete ein 27-jähriger Mann 10 Menschen, danach nahm er sich selbst das Leben. Nachdem es in der letzten Zeit in Finnland ebenfalls 2 Amokläufe gab, verschärft das Land nun sein Waffengesetz. Schusswaffen dürfen künftig nur an über 20-Jährige verkauft werden, entschied die finnische Regierung. Auch der Ständerat hat dem 2. Konjunkturprogramm des Bundesrats zugestimmt. Umfang und Zeitpunkt der Maßnahmen stimmten, so der allgemeine Tenor im Ständerat. Das meiste Geld wird für die Verkehrsinfrastruktur ausgegeben, allein 250 Millionen Franken für Eisenbahnanlagen. Der Nationalrat hat sich heute mit verschiedenen Vorstößen befasst. So soll das Schweizer Parlament nur noch über Initiativen abstimmen, die sich auch wortgetreu umsetzen lassen. Die Grosse Parlamentskammer befürwortet eine entsprechende Initiative. Dir zufolge sollen mehr Kriterien als heute festgeschrieben werden, die umschreiben, wann ein Volksbegehren ungültig ist. Eine andere Initiative unterstützt der Nationalrat ebenfalls. Die Parlamentarier sollen offenlegen, wie viel Geld ihnen ihre Interessenbindungen einbringen, so lautet ein Vorstoß der SVP. Bisher sei nur bekannt, wer wo ein Verwaltungsratsmandat habe, nicht aber wie viel Geld dafür bezahlt werde, lautet die Begründung der Befürworter. Demgegenüber hält der Nationalrat nichts davon, eingebürgerten Doppelbürgern bei schweren Vergehen den Schweizer Pass wieder zu entziehen. Nach Ansicht einer deutlichen Mehrheit würde mit diesem Begehren der SVP das Gleichbehandlungsgebot der Bundesverfassung verletzt. Ebenfalls nichts wissen will der Nationalrat von einem Artikel in der Bundesverfassung zu Mindestlöhnen. Ein Vorstoß der Linken wurde abgelehnt. Dieser wollte im Gesetz festschreiben, wie viel eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer mindestens verdienen muss. Und schließlich will der Nationalrat die obligatorische Bedenkfrist bei Scheidungen abschaffen. Er befürwortet eine entsprechende Änderung des Scheidungsrechts. Heute muss ein Ehepaar 2 Monate nach der Anhörung vor Gericht bestätigen, dass beide Partner die Scheidung noch wollen. Die Internetpornografie-Affäre in der jurassischen Verwaltung betrifft nun auch das Kantonsgericht. Kantonsrichter Pierre Boinet hat seinen Rücktritt erklärt. Gegen ihn sei eine Untersuchung eröffnet worden im Zusammenhang mit der Nutzung nicht beruflicher Internetseiten, begründet Boinet seinen Rücktritt. Seit letztem Freitag stehen rund 30 jurassische Staatsangestellte im Verdacht, an ihrem Arbeitsplatz Pornografie aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Pakistans Regierung hat aus Angst vor Unruhen Hunderte von Oppositionellen festgenommen. Grund ist ein Protestmarsch, den die Regierungsgegner für Donnerstag angekündigt hatten. Sie fordern zum einen, dass regierungskritische Richter wieder amten dürfen. Zum anderen soll Oppositionsführer Sharif für politische Ämter kandidieren dürfen. Beides verhindert bisher Präsident Zardari, der das Land seit einem Jahr führt. Papst Benedikt erklärt in einem Brief an die Bischöfe, warum er die Exkommunikation von 4 Bischöfen der Pius-Bruderschaft aufgehoben hat. Dabei gibt er auch Fehler zu. So hätte man die Ansichten des Holocaust-Leugners Williamson rechtzeitig in Erfahrung bringen können. Zudem habe man nur ungenügend erläutert, warum die Exkommunikation der Bischöfe zurückgenommen worden sei. Dieser Schritt sei im Sinne der Einheit der Kirche zu verstehen, so der Papst. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 4.576 Punkten plus 1,4%. Der Dow Jones Index steht bei 6.911 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 47,83 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 15,77. Das Wetter. Morgen ist es im Norden oft bewölkt und vor allem an den Voralpen und im Osten fällt erneut Schnee. Die Temperaturen liegen um 7 Grad. Im Tessin und im Wallis bleibt es oft sonnig, im Tessin liegen die Höchstwerte bei rund 14 Grad. Am Freitag ist es im Norden zunächst noch bewölkt und stellenweise nass, tagsüber wird es aus Westen wieder freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad. Im Süden ist es sonnig bei 19 Grad.
Der Check-up nach der Spritze. Fragen zum zweiten Konjunkturpaket, nach dem ersten und vor dem dritten. Die unfassbare Tat eines 17-Jährigen, der Schock nach dem Amoklauf in der Nähe von Stuttgart. Dann, Reiche und Arme sitzen ja doch im gleichen Boot. Oder warum alle Staaten ähnliche Interessen für ein neues Finanzsystem haben sollten, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Weitere Themen. Kaum einer weiß besser, wie Terroristen ticken, als Professor Bruce Hoffman. Und staatliche und private Arbeitsvermittler ticken verschieden. Das muss nicht sein. Schließlich ein kühler Kopf in einem heißen Konflikt, wie Abraham Abash das nationale palästinensische Projekt nicht aus den Augen verlieren will. Hausbesuch in Gaza-Stadt im Echo-Dossier. Mit 700 Millionen soll also die Konjunktur hierzulande weiter angekurbelt werden. Auch der Ständerat sieht keine Alternative zum zweiten Ausgabenpaket. Gut die Hälfte des Geldes soll in die Baubranche fließen. Die Schuldenbremse, das wurde oft betont, wird trotz Investitionen eingehalten. Ich sprach mit Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden über diese 700 Millionen Spritze und wollte zuerst wissen, was sind denn deren Stärken?
Das Konjunkturpaket ist fokussiert auf direkte Maßnahmen für die Binnenwirtschaft und indirekte für die Exportwirtschaft. Außerdem folgt es sehr klaren Kriterien. Die Projekte, die umgesetzt werden, müssen rasch wirksam werden, das heißt dieses Jahr realisiert oder begonnen werden, und sie müssen vorübergehender Natur sein, das heißt zeitlich befristet.
Über die Hälfte des Geldes kommt der Bauwirtschaft zugute. Wieso setzt sich diese Branche so stark durch?
Meines Wissens hat sie sich in dieser Frage gar nicht sehr stark eingesetzt. Es liegt eher in der Natur der Sache. Wenn man den Bau stützt, dann stützt man die inländische Wirtschaft und man schafft Arbeitsplätze, die im Inland bleiben. Unschön dabei ist, dass hier eine Branche unterstützt wird, die von der Krise noch nicht betroffen ist. Das dürfte sich aber laut Prognosen dieses Jahr noch ändern.
Wie wird eigentlich so ein Paket geschnürt, damit es dann als ausgeglichen durchgeht, regional und branchenübergreifend?
In diesem Fall wurde eine Umfrage in den Departementen gemacht. Man schaute, wo gibt es welche Projekte und können sie diese Kriterien erfüllen oder nicht. Und so hat man eigentlich alles zusammengesucht, das den Kriterien entsprach.
Noch bevor das zweite unter Dach ist, gibt schon ein drittes Maßnahmenpaket zu reden. Und da hat Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard bereits angekündigt, sie wolle nicht noch einmal investieren, sie wolle den Leuten weniger Geld abziehen. Und das scheint nachvollziehbar, wenn man ihre Rechnung hört. 4 Milliarden Franken zusätzliche Gebühren stehen uns offenbar bevor.
Das ist tatsächlich überraschend. Es handelt sich laut Doris Leuthard dabei um Prämienanstiege bei der Krankenkasse. Es handelt sich um steigende Strompreise, um Wasser- und Abfallgebühren. Dort kann aber der Bund leider nicht viel bewirken. Er kann die Krankenkassen da nicht zurückbinden aus konjunkturpolitischen Gründen. Und Wasser- und Abfallgebühren, die unterliegen der Hoheit der Gemeinden. Deshalb wird der Bund sehr wahrscheinlich nicht darum herumkommen, im Sommer ein drittes Konjunkturpaket zu schnüren, denn ein Ende der Krise ist nicht absehbar.
Und wie könnte denn ein solch drittes Maßnahmenpaket aussehen?
Noch ist nichts entschieden, aber es wird sehr wahrscheinlich weitere Bauinvestitionen enthalten. Ein Schwerpunkt ist laut unseren Informationen die Verbilligung der Krankenkassenprämien. Das wäre sinnvoll, weil dann jene Schichten erreicht wären, die das Geld sofort ausgeben. Man muss dort ansetzen und darin sind sich die Ökonomen einig. Steuersenkungen hingegen bringen weniger, sie wirken später und sie erreichen mittlere oder obere Schichten, die das Geld auch einfach auf die hohe Kante legen können.
Die zweite Konjunkturspritze wurde also heute gut geheißen, obwohl sich die Parlamentarier gar nicht erst groß Hoffnungen über die Wirkungen gemacht haben. Wo konkret hat denn die erste Spritze, dieses 900-Millionen-Paket, die Konjunktur tatsächlich angekurbelt?
Das ist noch ein bisschen früh zu sagen. Was man sagen kann, ist, was bei den grossen Posten passiert ist. Also der grösste Brocken ist die Arbeitsbeschaffungsreserve. Das ist eine Reserve, die Firmen auf die Seite gelegt haben, um eben Arbeitsplätze zu schaffen zu Krisenzeiten. Und dort ist das Geld größtenteils abgeholt worden. Nur weiß man nicht, für was die Firmen es einsetzen. Sie müssen allerdings, wenn sie es nicht für Arbeitsplätze einsetzen, Nachsteuern zahlen. Und das wird sich in einer Umfrage des SECO im September zeigen. Zweitens gab es Maßnahmen im Hochwasserschutz. Da geht es zum Beispiel um die Sanierungen von Lind, Arbeiten beim Grindelwaldgletscher. Diese Projekte waren in der Schublade der Kantone und es fehlte nur die Finanzierung. Deshalb sollte dieses Jahr damit begonnen werden.
Es bleiben also noch einige Fragezeichen, es bleibt noch einiges abzuwarten. Aber es ist ja nicht nur die Schweiz, die auf diese Konjunkturmaßnahmen setzt, sondern es sind sehr viele andere Länder auch.
Das ist in der Tat so, das ist wie ein weltweites Konjunkturpaket, das hier geschnürt wird. Das Problem beim Ganzen und das Verflixte an der heutigen Situation ist, man weiß nicht so genau, ob das wirklich wirkt. In der Wissenschaft sind die Meinungen geteilt. Viele Ökonomen sagen, es wirke, wenn der Staat die zurückgehende Nachfrage kompensiert mit zusätzlichen Ausgaben. Andere sagen, das bringt alles nichts. Aber die Unsicherheit, wie wir überall sehen, ist groß, die Ratlosigkeit ebenfalls. Und deshalb macht die Politik das, was sie kann, auch mit wenig Begeisterung, wie wir heute im Ständerat sahen. Sie tut dies in der Hoffnung, dass es doch etwas bringt.
Informationen von Priscilla Imboden. Der Amokläufer kam um 9.30 Uhr, drang in seine frühere Schule ein, schoss wild um sich und flüchtete. Als der Täter sich Stunden später während eines Schusswechsels mit der Polizei selbst erschoss, hatte der 17-Jährige bereits mindestens 15 Menschen getötet. Diese unfassbare Tat macht den Namen von Winnenden, einer Kleinstadt mit 27.000 Einwohnern in der Nähe von Stuttgart, weltweit zum Begriff. Winnenden steht nach dieser jüngsten Bluttat in einer Schule unter Schock. Ursula Hürzeler.
Polizisten, die Kinder wegführen, Eltern, die um ihre Fassung ringen, kreisende Hubschrauber und überall noch die Absperrbänder. Beim Schulzentrum im Winnenden waren die Spuren der Bluttat auch am späten Nachmittag noch allgegenwärtig. Die Betroffenen werden die Bilder, die Schreie und das Entsetzen wohl ohnehin nie vergessen können. Begonnen hatte das Drama morgens gegen 9:30 Uhr, als der 17-jährige Amokläufer plötzlich in zwei Klassenzimmer stürmte und wild um sich schoss. Ob er dabei gezielt bestimmte Personen im Visier hatte oder nicht, ist auch jetzt nicht bekannt, so wenig wie die Polizei bisher weiß über sein Motiv. Der ehemalige Schüler sei nie auffällig gewesen, hieß es am späten Nachmittag, doch heute Morgen war er in einer schwarzen Kampfuniform unterwegs und völlig außer Kontrolle. Als der junge Mann die Schule verließ, waren jedenfalls drei Lehrerinnen und 9 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren tot. Doch der Täter wütete weiter, kidnappte einen Autofahrer und erschoss auf seiner Flucht drei Passanten, bevor ihn die Polizei vor einem Einkaufszentrum in Wendlingen stellen konnte und er sich schließlich selbst hinrichtete. Soweit die Fakten. Darüber hinaus gibt es vor allem viele Spekulationen und Gerüchte über die Hintergründe. Geklärt ist immerhin, woher der Amokläufer seine Waffe hatte. Sie stammt nach Angaben der Polizei nämlich aus dem reich bestückten Waffenschrank seines Vaters, eines Sportschützen und Unternehmers. Die Eltern sind nach der Tat ihres Sohnes übrigens völlig fassungslos. Die heutige Bluttat erinnert viele Deutsche an den Amoklauf von Erfurt. Damals, 2002, hatte ein 19-Jähriger an seiner ehemaligen Schule ebenfalls ein Massaker angerichtet und innerhalb 10 Minuten 16 Jugendliche und Lehrer getötet. Solche unerklärlichen Massaker müssten künftig unbedingt verhindert werden, hatten dann zumal die geschockten Politiker querbeet gefordert. Und tatsächlich, seither ist einiges passiert. So wurde das Waffenrecht verschärft, eine Altersgrenze für brutale Computerspiele eingeführt und mancherorts gab's an den Schulen plötzlich sogar einzelne Sozialarbeiter, Schulpsychologen oder bewaffnetes Wachpersonal. Wie viel solche Maßnahmen wirklich helfen, ist schwer zu messen. Den Täter von Winnenden konnten sie jedenfalls heute Morgen nicht stoppen. Was bleibt, ist neben dem Schock die Trauer. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben das Blutbad verurteilt und den Hinterbliebenen Hilfe versprochen. In wenigen Stunden findet auch der erste Gottesdienst für die Opfer statt.
Amoklauf in Baden-Württemberg heute früh, ein Blutbad in Alabama gestern, zwei Vorfälle mit vielen Toten, die die Welt bewegen. Auch Finnland hat dazu seine Geschichte. Dort waren in den letzten Jahren 20 Menschen durch Amokschützen getötet worden. Jetzt verschärft Finnland sein Waffengesetz. Schusswaffen dürfen künftig nur noch an über 20-Jährige verkauft werden. Bruno Kaufmann über diesen Entscheid der finnischen Regierung.
Eines der liberalsten Waffengesetze der Welt soll in eines der restriktivsten verändert werden. Dies hat die finnische Regierung heute Nachmittag angekündigt und ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das den Gebrauch von Schusswaffen einschränken und besser überwachen helfen soll. So wird das Mindestalter für den Waffenerwerb von 18 auf 20 Jahre heraufgesetzt und der Erhalt einer Lizenz von sozialen und gesundheitlichen Faktoren abhängig gemacht. Nur wer mindestens 2 Jahre lang in einem staatlich anerkannten Schießverein Erfahrungen mit Schusswaffen gesammelt hat und zudem von einem anerkannten Schießtrainer für tauglich befunden wird, soll künftig eine persönliche Waffe mit nach Hause nehmen können. Zudem sollen künftig verschiedene Behördenregister der Polizei und des Gesundheitswesens im Falle eines Lizenzgesuches zusammengeführt werden können, um gewalttätige oder gesundheitlich angeschlagene Personen frühzeitig identifizieren zu können. Nichts ändern möchte die schwarz-grüne finnische Koalitionsregierung hingegen an der Möglichkeit, dass sich bereits 15-Jährige mit eigenen Waffen an der sehr populären Elch- und Bärenjagd beteiligen können. Hier wird die Verantwortung auch künftig bei den Eltern liegen. Auch die bereits fast 40.000 erteilten Waffenlizenzen für finnische Teenager sollen nicht aufgehoben werden. Finnland bleibt somit zumindest in den kommenden Jahren noch ein Land, in dem verhältnismäßig viele Schüler ganz legal über eine eigene Schusswaffe verfügen.
Wie weiter mit der Finanzwelt? Eine ganze Reihe von Gremien beschäftigt sich im Moment damit, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssten, um die aktuelle Finanzkrise zu überwinden und was getan werden müsste, um eine erneute Krise ähnlichen Ausmaßes zu verhindern. Gremien wie zum Beispiel die G20. Da wäre die G7, die EU, der Internationale Währungsfonds, das Financial Stability Forum und da wäre auch die UNO. Sie will sich Ende Mai, Anfang Juni in New York dem Thema annehmen. Vorschläge und Ideen soll eine Expertengruppe liefern. Deren Leiter, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, plauderte am Nachmittag in Genf aus dem Nähkästchen. Bert Soltermann hat dazu gehört.
Die Finanzkrise ist keine lokale, sondern längst eine globale Angelegenheit. Kein Wunder, will auch die UNO mitreden und mitplanen, wenn in den kommenden Monaten das Finanzsystem der Zukunft gezimmert wird. Die UNO spiele eine wichtige Rolle, sagt der amerikanische Ökonom Joseph Stiglitz. Nur dank ihr sei sichergestellt, dass neben den reichen Staaten auch die Entwicklungsländer ihre Ideen und Interessen in die Debatte einbringen könnten. Jene Länder also, deren Notenbanken in den letzten Jahren gar häufig über die bessere Regulierung und die bessere Geldpolitik verfügt hätten.
Many of the developing countries' central banks had policies that were much more prudent and much better regulation than some of the advanced industrial countries that are currently facing a problem.
Sie hätten die Geldmenge nicht unverhältnismäßig ausgedehnt wie die USA und andere reiche Staaten, und doch müssten auch sie heute für die Fehler aus dem Norden büßen. Stärker gar, Denn anders als die reichen Staaten verfügten die Entwicklungsländer über zu wenig Geld, um ihre Wirtschaft mit Konjunkturprogrammen wieder anzukurbeln, beobachtet Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Deshalb müssten die reichen Staaten da kurzfristig in die Bresche springen, aus sozialer Gerechtigkeit heraus, aber auch im eigenen Interesse.
It is a matter of, you might call, social justice. It's also a matter of the interest of the advanced industrial countries, because you won't have a robust global recovery if one part of the international system is not working well.
Die Wirtschaft werde sich nicht erholen, solange sie in einem Teil der Welt noch an den Folgen der Krise zu leiden habe. Doch damit sei es noch nicht getan, sagt Stiglitz. Es gebe weitere kurzfristige Forderungen, die die Expertenkommission im Auftrag der UNO-Generalversammlung derzeit formuliere und die nicht nur, aber auch den Entwicklungsländern helfen sollten. Eine der Forderungen sei, den aufkeimenden Protektionismus zu bekämpfen, eine andere, die Finanzzentren der Welt transparenter zu machen und einheitlicher zu regeln. Natürlich gehe es da auch um Steueroasen oder ums Bankgeheimnis, aber auch das Bankgeschäft selbst müsse unter die Lupe genommen werden. Das sei umso wichtiger, da sich die G20 wohl vor allem um den Offshore-Bankenbereich kümmerten, obwohl es auch im Onshore-Geschäft umstrittene Praxen gäbe. Aber man könne Abwesende leichter kritisieren als die, die mit einem am G20-Tisch sitzen würden, meint Stiglitz augenzwinkernd.
It's always much easier to criticize people who are not in the room than to criticize people in the room.
Neben diesen Ideen will das UNO-Expertenteam eine Reihe weiterer Maßnahmen vorschlagen, sie lassen sich aber nicht in kurzer Frist umsetzen. Dazu gehört ein neu zu schaffender UNO-Finanzrat, der Regeln erlassen und vor möglichen Blasen und Problemen warnen soll. Dazu gehört ein neues globales Geldreservesystem und dazu gehört auch die Reform einiger Organisationen wie Weltbank und Währungsfonds. Viele Ideen, allein schon von den Experten der UNO. Besteht da nicht die Gefahr, dass es am Schluss bei den Ideen bleibt? Nein, ist Joseph Stiglitz, der Ökonom von der Columbia University, überzeugt.
Well, no, I think there will be changes. But I think it's like any political process, different people will have different views.
Es werde Veränderungen geben, auch wenn die Experten nun unterschiedliche Meinungen hätten.
Beat Soltermann. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. RAF versus Temporärbüros, die distanzierte Beziehung. Lösungssuche versus Panikmache, der Terrorismusforscher. Und Einheit versus Bruderzwist, der Hausbesuch in Gazastadt. Wenn es mehr Arbeitslose gibt, dann haben vor allem die staatlichen RAFs, die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, viel zu tun. Und das ist im Moment der Fall, denn die Rezession macht sich mit voller Wucht auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Doch deren Image gilt als etwas verstaubt, erst recht, seit sich die privaten Stellenvermittler für die Arbeitslosen ins Zeug legen. RAF versus Temporärbüros, Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein über das Spannungsfeld und mögliche Lösungsansätze.
So läutet es jedes Mal, wenn das Team vom Personaldienstleister Adecco in Bern jemandem einen Job vermittelt hat. Gegenwärtig klingt die Glocke allerdings nicht so oft, denn die Situation für die Branche ist angespannt. In schlechten Wirtschaftszeiten sind es die Temporärmitarbeitenden, die als Erste auf der Straße landen. Entsprechend bricht der Umsatz der Personalvermittler ein. Der Trend dürfte anhalten, denn neue Stellen zu finden ist derzeit schwierig und mit viel Aufwand verbunden, sagt Peter Unternährer, verantwortlich bei Manpower für die Region Bern-Solothurn.
Wir sind wirklich daran interessiert, mit einer liebenswürdigen Penetranz die Kandidatinnen und Kandidaten an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Einen unbürokratischen und flexiblen Service wollen sie bieten, die privaten Stellenvermittler wie Adecco oder Manpower. Und das schätzen die Klienten. Die 30-jährige Tanja aus Bern lobt dann auch die Temporärvermittlung.
Sehr engagiert, sie tun auch verschiedene Perspektiven von der Person eingeben, Vorstellungen, Zukunftspläne und auch die Wünsche, ob man mehr tags durcharbeiten will, ob man am Montag bis Freitag arbeiten will. Sie tun alles sehr gut berücksichtigen und das finde ich sehr gut.
Etwas kritischer betrachtet Tanja die Dienstleistungen der kantonalen Regionalvermittlungszentren RAF.
Die RAF Sie tun mehr zum Schauen, dass man sich weiterbildet oder umschulen lässt eher. Und ehrlich gesagt wollte ich das nicht riskieren, um die Schule zu werden.
Auch der Luzerner Nationalrat Otto Ineichen ortet gewisse Nachteile. Die RAF seien zu wenig kundenorientiert und es herrsche eine verwaltungstechnische Denkweise, sagt Ineichen.
Sie sind heute überfordert. Zudem gibt es Wochen, bis sie Zeit haben, für Arbeitslose mit ihnen ein Gespräch zu führen. Und sie haben schlicht keine Zeit, ihnen Kontakte zur Wirtschaft zu verhelfen.
Aus diesem Grund will Ineichen den RAF schnellstmöglichst private Vermittler wie eben Temporärbüros zur Seite stellen. Eine entsprechende Motion des FDP-Nationalrats wurde soeben im Parlament angenommen und wird demnächst im Ständerat behandelt werden. Schon heute funktioniert die Zusammenarbeit zwischen RAF und privaten Vermittlern eigentlich gut. Doch Ineichen will mehr.
Es gibt Kantone, wo man intensiv zusammenarbeitet, aber ich bin eben überzeugt, dass es jetzt besonders wichtig ist, dass die RAFs jeden Arbeitslosen darauf aufmerksam macht. Er solle sich doch bei privaten Dienstleistern melden.
Und darüber würden sich die Stellenvermittler natürlich freuen, denn zusätzliche Klienten versprechen mehr Umsatz. Bei den RAF indessen löst die Idee, enger mit den Temporärbüros zusammenzuarbeiten, wenig Begeisterung aus. Irene Job vom Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit.
Ein privates Vermittlungsbüro hat nicht den Auftrag, alle Stellensuchenden zu vermitteln. Und verständlicherweise wird sich ein privates Büro eher auf diese Personen konzentrieren, die es eben leichter haben und schneller eine Stelle finden.
Und die schwierigeren Fälle würden demnach beim Staat bleiben. Dass ein Zusammenspiel zwischen RAF und privaten Vermittlern nötig ist, sieht auch das Staatssekretariat für Wirtschaft. Es prüft derzeit, inwiefern eine Zusammenarbeit optimiert werden kann.
Der nächste große Terrorangriff auf die USA stehe unmittelbar bevor. Das behaupten zumindest US-Republikaner rund um Ex-Vizepräsident Dick Cheney. Sie starten damit eine Kampagne gegen Präsident Barack Obama, der nach ihrem Dafürhalten dem Krieg gegen den Terror nicht die nötige Priorität einräume. Für Professor Bruce Hoffman von der Georgetown University in Washington ist das reine Panikmache und wenig hilfreich. Hoffman ist einer der renommiertesten Terrorismusforscher und war diese Woche auf Einladung des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung in Zürich. Fredrik Steiger hat dort mit ihm gesprochen.
Angst schüren, Bedrohungen dramatisieren, für den Terrorismusfachmann Bruce Hoffmann ist das genau der falsche Weg bei der Terrorbekämpfung. Das erschwere einen nüchternen Umgang mit dem Problem und verhindere rationale Lösungsansätze. Er kritisiert damit explizit auch George Bush und die jüngsten Cassandra-Rufe führender Republikaner.
The new Obama administration is seeking, and I think rightly so, to place terrorism as one of many salient national.
Die Regierung von Barack Obama sehe, und das zu Recht, im Terrorismus bloß eine der großen Bedrohungen für die nationale Sicherheit. Dabei neigt Professor Hoffmann durchaus nicht dazu, die Gefahr zu verharmlosen, zumal sich gerade Al-Qaida als enorm lernfähig erwiesen habe.
It's absolutely clever and alerting organization, otherwise it wouldn't survive. It's constantly monitoring.
Anders hätte das Netzwerk nicht nun schon zwei Jahrzehnte überlebt. Al-Qaida sei clever und wandelbar.
Precisely when we're lulled into a sense of complacency, when we lower our guard, when we believe the threat has passed.
Sobald sich in unserer Abwehr eine Lücke auftäte, würde Al-Qaida sie erbarmungslos ausnützen. Mit umso größerem Effekt, als nach 9/11 auch dieser neue Angriff völlig überraschend käme. Besonders beunruhigend ist für Bruce Hoffmann, dass Al-Qaida entschieden danach trachte, in den Besitz von atomaren, biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen zu gelangen.
Al-Qaida clearly had interest when it was in possession of Afghanistan before 2001, not just in developing a nuclear weapon.
Es habe Versuche gegeben, damals, als Al-Qaida in Afghanistan freie Hand hatte. Jetzt sei eines der Hauptziele, Pakistan zu unterwandern, um so in den Besitz von dessen Atomwaffenarsenal zu gelangen.
It's likely we will see some chemical or biological incidents, maybe radiological, somewhere in the next 5 years.
Es sei anzunehmen, dass es schon in den nächsten 5 Jahren zu chemischen oder biologischen Zwischenfällen komme, möglicherweise gar zu solchen mit radioaktivem Material. Vom Sieg über den Terrorismus, dessen sich George Bush und seine Getreuen rühmen, weil in den USA seit 2001 kein Anschlag mehr Erfolg hatte, kann also keine Rede sein. Doch Fatalismus ist für Hoffmann nicht angezeigt. Es lasse sich einiges tun, um das Risiko zu vermindern. Verabschieden müsse man sich jedoch vom War on Terror, vom Krieg gegen den Terrorismus und davon, dass man einen solchen gewinnen könnte. Die Geschichte lehre, dass Länder dann erfolgreich waren, wenn sie flexible Strategien verfolgten, wenn es ihnen gelang, Terroristen Anreize zu bieten, die Fronten zu wechseln und Komplizen und Pläne zu verraten. Auf diese Weise habe Italien die Roten Brigaden besiegt. Kontraproduktiv sei ein Gefangenenlager wie Guantanamo, sei lebenslängliche Haft ohne Begnadigungschance. Hoffmann empfiehlt daher vielmehr die saudischen Umerziehungsprogramme als Ansatz. Viele würden diese zwar kritisieren, denn mancher werde nach der Freilassung doch wieder zum Terroristen, doch das seien nur 12%. 88% hingegen schworen der Gewalt ab. Wer nachhaltig Erfolg haben wolle, müsse aber noch weit früher ansetzen. Nicht bei den gefangenen Terroristen, auch nicht beim schon indoktrinierten Nachwuchs, sondern bei der Jugend in europäischen und amerikanischen Immigrantenvorstädten, in Asiens und Afrikas Slums. Es müsse gelingen, den Rekrutierungszyklus zu unterbrechen. Das heiße, den Sumpf auszutrocknen, in dem der Terrorismus blühe. Also ansetzen bei der politischen Unzufriedenheit, bei wirtschaftlichen Fehlfunktionen. Man müsse schlicht den Leuten ein besseres Leben und Alternativen bieten zum Terrorismus. Der Weg ist also anspruchsvoll, aufwendig und noch sehr, sehr lang. Es gibt nicht ein Rezept gegen den Terrorismus, sondern unzählige Teilrezepte, angepasst auf die jeweilige Situation, auf das jeweilige Land. Im Fall Afghanistan spricht Hoffmann gar von maßgeschneiderten Lösungen für jedes einzelne Tal. Einen Endsieg über den Terrorismus, so Bruce Hoffmann, der sich seit 30 Jahren mit dem Phänomen befasst, der selber während der fast täglichen Terroranschläge in Bagdad gelebt und geforscht hat, werde es nie geben. Seit 2000 Jahren sei der Terrorismus in der einen oder anderen Form unser Begleiter. Das ernüchternde Fazit lautet somit, bestenfalls kann es darum gehen, das Problem so weit einzudämmen, dass es einigermaßen kontrollierbar ist und unsere freiheitliche Gesellschaft nicht existenziell bedroht.
Jetzt ist es 18.33 Uhr. Wir kommen zum Echo-Dossier. Die Palästinenser starten einen neuen Anlauf, ihren Bruderzwist zu überwinden und sich zu versöhnen. Bis Ende Monat wollen sie noch einmal die Grundlage für eine Einheitsregierung schaffen. In Kairo hat gestern die entscheidende Phase ihres Dialogs begonnen. Und der palästinensische Ministerpräsident Fayyad hat am Wochenende schon einmal seinen Rücktritt in Aussicht gestellt für den Fall einer Einheitsregierung. Damit würden die Palästinenser erreichen, was die Bevölkerung schon lange fordert, mit einer Stimme sprechen. Denn der Streit zwischen Fatah und Hamas schwächt die palästinensische Sache und verstärkt das Elend der Zivilbevölkerung im besetzten Westjordanland und vor allem im Gazastreifen. Dort, umgeben von den Trümmern des Krieges, lebt in Gazastadt ein Mann, der den innerpalästinensischen Konflikt überwinden wollte und jetzt zwischen allen Stühlen sitzt. Der Politikwissenschaftler Ibrahim Abrash, Irene Meyer, hat ihn besucht.
Wenn Ibrahim Abrash seine Wohnungstür öffnet, tut er dies langsam und vorsichtig. Alles an diesem Mann wirkt zurückhaltend und leise. Die dicken Teppiche im Wohnzimmer verschlucken das Geräusch, wenn Abrash durch die Wohnung geht. In seinen gelben Schnabelschuhen, an denen der Blick unwillkürlich hängen bleibt. Ein auffälliger Kontrast zu seiner sonst sehr diskreten Erscheinung. Der palästinensische Politikwissenschaftler und Professor an der Al-Azhar-Universität hat guten Grund, seine Tür nicht unbesehen jedem zu öffnen. Im letzten Juli standen drei Bewaffnete vor meiner Tür. Zwei Stunden durchsuchten sie mein Büro und konfiszierten schließlich den Computer, sagt der Politologe. Sie hätten sich selber als Sicherheitsleute der Hamas vorgestellt und ihm gesagt, sie könnten ihn sogar verhaften, wenn sie wollten. Sie wollten nicht, aber seither hat Ibrahim Abrash Angst.
Yes.
Denn er schreibe weiter, publiziere und unterrichte und ihm sei klar, die Hamas akzeptiere keine abweichende Haltung. Feinde seien alle, die nicht der Hamas angehörten und nicht an deren islamisches Projekt glaubten, sagt Abrash. Ibrahim Abrash, Mitglied der Fatah, glaubte einmal an das Projekt der palästinensischen Autonomiebehörde und deren Präsidenten Abbas. Ein säkulares, also nicht religiöses, demokratisches und unabhängiges Palästina. Darum folgte er 2007 dem Ruf aus Ramallah und trat als Kulturminister in die Regierung Fayyad ein. Nur ein paar Monate, nachdem die Hamas im Gazastreifen die Macht mit Gewalt an sich gerissen hatte. Abrashs Ramallah-Abenteuer dauerte gerade ein halbes Jahr. Als er nach Gaza zurückkehrte, war er ernüchtert und um eine traurige Erkenntnis reicher. Die palästinensische Regierung in Ramallah, die noch bis zur Bildung einer Einheitsregierung im Amt bleibt, sei so schlecht wie das Hamas-Regime in Gaza.
كلام صحيح يعني انا عندما تحدثت انا عن فتح ويعني وكيف كانت كنت اتكلم عن فتح
Komplett abhängig von der Gnade Israels habe die Fatah Regierung keine Vision entwickelt, sei unfähig den israelischen Besatzern entgegenzutreten, dafür vertiefe sie den Graben zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland, sagt Abrash.
عندما يعني ذهبت الى رام الله
Er habe kein falscher Zeuge sein wollen und darum seinen Posten in Ramallah aufgegeben.
أنا مغضوب علي هنا وهناك.
I'm not welcome either there or here or there. لا حماية لا هان ولا غاد.
Und sitze nun zwischen allen Stühlen, bei keiner Seite willkommen, lacht der Politikwissenschaftler. Aber für ihn zählten sein eigenes Gewissen und der Respekt der Bürger, nicht der Politiker.
صياد لا الفش حدا من الحكومة.
Wenn du nicht mit ihnen bist, dann bist du gegen sie. Das gilt in Gaza und in Ramallah, sagt der palästinensische Publizist und Professor. Wie weit das geht, hat Ibrahim Abrash während des Gazakrieges unter den israelischen Bomben erfahren. Kein einziger seiner früheren Regierungskollegen in Ramallah hat ihn angerufen und sich nach ihm erkundigt. Nur echte, persönliche Freunde aus dem Westjordanland haben Mitgefühl und Sorge ausgedrückt. Das schmerzt ihn persönlich, aber vor allem sieht er darin, wie der palästinensische Bruderzwist sich hineinfrisst in alle Beziehungen, Freundschaften, Familien, in jeden Bereich des Lebens. Sogar wenn zwei heiraten wollen, frage neuerdings der Brautvater, ob der Bräutigam Hamas oder Fatah-Anhänger sei. Und an den Universitäten, soweit sie noch nicht ideologisch getrennt seien, stritten sich die Studenten. Wir verlieren unsere nationale Identität, sagt Ibrahim Abrash. Die palästinensische Flagge ist unterdessen fast ausschließlich ein Symbol der Fatah geworden. Oder die Kufia, das schwarz-weiße Palästinensertuch, ist zu einem Fatah-Tuch geworden. Abrash begrüßt den nationalen Dialog in Kairo, macht sich aber keine Illusionen über die Hindernisse, die einer palästinensischen Versöhnung im Weg stehen. Sowohl Hamas als auch Fatah müssen voreinander eingestehen, dass ihr Weg nicht zum Ziel geführt habe.
على حكومة فياض أو على في رام الله يعني الرئيس أبو مازح أن يعترفوا بأن نهج المفاوضات وصل إلى طريق.
Weder der eigenmächtige, gewalttätige Widerstand der Hamas gegen die israelische Besatzung noch die praktisch bedingungslosen jahrelangen sogenannten palästinensisch-israelischen Verhandlungen der Fatah.
وأنا عندما هنا يعني أقصد المقاومة أي المقاومة في إطار الشرعية الدولية قرارات الشرعية الدولية.
Beides, Widerstand und Verhandlungen, müssen neu im Rahmen der internationalen Legitimierung des internationalen Rechts definiert werden. Einziges Ziel müsste sein, das Ende der israelischen Besatzung und die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates, nicht die Zerstörung Israels. Beide Gruppen müssen ihr Satellitendasein aufgeben. Die Hamas müsse sich emanzipieren von ausländischen Islamisten und ihren Ideologien und die Fatah sich wehren gegen westliche Einmischungen und die Abhängigkeit von Israel. Immer wieder spricht Abrash vom nationalen palästinensischen Projekt, das beide Seiten aus den Augen verloren hätten, weil der Hamas ihre islamische Ideologie und deren Verbreitung wichtiger sei und die Fatah die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung gar nicht mehr wahrnehme. Es sei so vieles falsch gelaufen, sagt Abrash, in Palästina und in der ganzen Region. Der wachsende Einfluss des Irans sei sowohl bei der Hamas als auch in Syrien rein politisch bedingt. Ideologisch hätten weder die sunnitische Hamas noch das Regime in Damaskus etwas mit den Ayatollahs in Teheran gemeinsam. Also könne der Iran nur zurückgebunden werden, wenn seine Zweckalliierten eine politische Perspektive erhielten, anstatt weiter isoliert zu werden. Die Hamas und die Islamisten überhaupt sind Ibrahim Abrash unheimlich. Aber er erkennt sie als Teil der politischen Wirklichkeit, der nicht verschwindet, wenn man ihn ausblendet. Abrash behält einen kühlen und einen unabhängigen Kopf im kleinen, engen Gazastreifen.
تبقى غزة هي الوطن يعني جزء من الوطن غزة تبقى هي جزء من الوطن لأن ولدت أنا هنا في غزة.
Ich gehöre hierhin. Ich bin in Gaza geboren. Zugegeben, manchmal denke ich schon ans Weggehen, sagt Ibrahim Abrash. Dann träumt er von Marokko, wo er lange gelebt hat. Und damit löst er das Rätsel um seine Schnabelschuhe aus gelbem Leder, die sogar nicht nach Gaza passen.
Auf leisen Sohlen und doch kein Leisetreter. Ibrahim Abrash, das war ein Dossier von Irene Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.